Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse.
Herzlich willkommen, ihr hört Reden ist Geld und wir befinden uns heute in der Nähe von Köln, genauer gesagt in Lohmar, auf dem Event und Seminarhof von Joey Kelly. Servus, hallo, grüß dich.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo, wunderschön ist es hier. Wir haben schon Hasen gesehen und kann es sein, dass ich einen Fuchs gesehen habe?
Das kann sein. Wir haben hier einige Fuchse, Wildschweine und Rehe auch und Greifvogels. Aber trotzdem mittel in Deutschland. Wir haben nach Köln nur 20 Minuten.
Ja, kann ich ja froh sein, ich stotter schon, dass ich nur einen Hasen gesehen habe. Wenn du sagst, freilaufende Wildschweine, hätte ich mich vielleicht gefürchtet. Wozu du einen Seminar- und Eventhof brauchst, das klären wir später. Erstmal würden wir aber gerne in dein Portemonnaie schauen, bitte.
Okay, ich habe hier ein Portemonnaie, den habe ich von meiner Tochter geklaut. Das ist eine kleine Portemonnaie von Victoria's Secret.
Oh, wirklich?
Den habe ich wahrscheinlich an irgendeinem Flughafen auf der Welt gekauft für meine 13-jährige Tochter.
Und die hast du jetzt ausgeliehen von ihr?
Nee, ich habe es einfach geklaut. Genommen.
Sehr, sehr gut bei euch das Verhältnis zu Besitz,
so
merke ich
das.
Schon.
Aber die hat mehrere davon. Ich habe aber mittlerweile auch einen zweiten. Den habe ich aber momentan nicht gefunden. Aber so sieht mein Portemonnaie aus.
Das ist auf jeden Fall interessant. Mehrere USB-Sticks.
Ja, genau.
Das 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ist da drauf?
Genau, das sind verschiedene Präsentationen, weil ich halt unterwegs Vorträge für Unternehmen habe. Und ich habe einen Laptop und so, aber habe in meinem Portemonnaie halt alles Double und Triple.
Ja.
Weil wenn der Laptop geklaut ist oder vergessen ist, und das ist mir schon mal passiert, dann habe ich immer Backup.
Der ganze Laptop gestohlen oder vergessen? Was war?
Ich habe es vergessen, also ich nicht. Und zwar derjenige, der mit mir unterwegs ist. Wir hatten vormittags einen Vortrag in Wiesbaden und abends in Stuttgart oder irgendwo da. Und wir kamen da an und wir haben festgestellt, der Laptop ist in der Tagungsraum zurückgeblieben. Und der Vortrag fing eine Stunde später an. Und dann habe ich die Präsentation halt ohne Bilder machen müssen. Und keiner hat sich beschwert und die haben meine Gage bezahlt und die waren zufrieden.
Sehr gut, auch ohne Bilder. So, dann eine Menge Kleingeld, keine Scheine, das wundert mich.
Nee, ich habe eigentlich fast nie Bargeld bei mir.
Also Münzen meine ich
Münzen
eine Menge.
Münzen ergeben sich einfach nur dadurch, dass ich dann halt, ich weiß nicht, überall wo ich Münzen sehe, ich sammle die immer. Ich mag es nicht, wenn man Geld auf dem Boden oder irgendwo auf den Tisch oder irgendwo, ich sammle immer das Geld. Und Kleingeld brauche ich, wenn ich zum Beispiel die Bild-Zeitung kaufe oder eine andere Zeitung. Und deswegen Kleingeld, ja. Aber Scheine habe ich nicht. Ich bin immer blank.
Aber nicht ganz, denn du hast dir eine Kreditkarte zumindest, oder?
Genau, ja.
Und das war's auch. Nur eine Kreditkarte und eine EC-Karte.
Genau, das war's eigentlich.
Mensch.
Mehr brauche ich nicht. Ich habe nicht die American Express-Karte, die schwarze.
Nee.
Die brauche ich auch nicht. Die kostet auch 2.500, ich glaube, im Jahr, wenn man die als Mitglied haben will.
Und dann hast du noch hier einen Schlüssel?
Genau.
Von zu Hause?
Nein, die habe ich auch gefunden. Ich weiß nicht, zu wem der gehört. Den habe ich erstmal gesichert und wahrscheinlich werde ich das nie erfahren, wo dieser Schlüssel herkommt.
Sehr viele Dinge gefunden oder gestohlen. Nach dem, was du vorhin über den Geldbeutel von deiner Tochter gesagt hast, bin ich mir gerade nicht so sicher.
Ja gut, ich glaube, zu Hause was nehmen ist nicht gestohlen.
Okay, verstehe. Und dann noch hier ganz oldschool Joey Kelly Visitenkarten.
Genau, ich habe Visitenkarten. Ab und zu braucht man halt eine Visitenkarte und dann hat man welche.
Und interessanterweise, es steht nicht drauf, was du machst und wer du genau bist. Und deswegen, glaube ich, sollten wir direkt hier mal in einer Minute beschreiben, wer ist eigentlich Joey Kelly.
Joey Kelly hat so viel erlebt, dass man es unmöglich in einer Minute zusammenfassen kann. Fest steht, Joey Kelly wird 1972 als 8. von 12 Geschwistern in Spanien geboren. Als er 2 Jahre alt ist, gründen seine Geschwister die erste Band, die Kelly Kids. Mit denen touren sie durch Spanien, spielen auf Dorfplätzen, sind auch mal ein Jahr mit dem Zirkus Roncalli unterwegs. Joey Kelly wird von seinen Eltern unterrichtet und arbeitet für die inzwischen umbenannte Kelly Family. Er organisiert Auftritte, baut Bühnen, kümmert sich ums Geschäftliche. Und dazu steht er auf der Bühne, hauptsächlich als Gitarrist. 1994 gelingt der Kelly Family der kommerzielle Durchbruch mit dem Album Over the Hump und Das mit der Kelly-Family müssen wir jetzt alles weglassen, da haben wir keine Zeit für. Aber so viel. Nach einer Pause ist Joey Kelly jetzt wieder Geschäftsführer der Kelly-Family. Und in dieser Pause hat er sich nicht gerade ausgeruht. Er hat seine Liebe zu Extremsport gefunden. Er ist unzählige Marathons gelaufen. Er ist zum Beispiel auch der einzige Mensch, der 1998 und 99 an allen 8 Ironmans teilgenommen hat. Er hat die USA mit dem Rad und ohne Geld durchquert. Und die restliche Freizeit hat er in diversen TV-Total-Abendshows verbracht. Sein jüngstes Abenteuer? Mit einem 50 Jahre alten VW-Bus von Deutschland durch Russland mit Sohn, aber ohne Geld.
Moment, also ihr steht hier in diesem Bus und habt keinen Sprit drin?
Genau, so ist es.
Und dann?
Und dann muss man halt Wege finden, wie man Menschen motiviert, einen zu helfen. Also so unterstützen, halt mit Geld, Sprit, Nahrung. Und das ist die Challenge.
Vielleicht kannst du mir das näher beschreiben. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn du jetzt zu mir reinkommst, jeder erkennt dich, jeder weiß, wer du bist, und sagst du, kannst du mir mal Geld fürs Benzin geben? Dann sage ich, Entschuldigung, du hast doch welches.
Genau, das funktioniert vielleicht in Deutschland, aber sobald wir so über die Grenze nach Polen sind und Berlin, Polen ist nicht so weit. In Polen spielt zwar die Kelly Family Musik, aber die meisten Polen sprechen kein Deutsch, auch nicht Englisch und erkennen mich nicht als Joey Kelly. Sondern halt, er musste ich ganz groß erzählen, dass ich ein Mitglied von der Kelly Family bin und dann vielleicht einer von vielen sagt, ah ja, ja, stimmt, ja, the Kelly Family, fand die gut oder doof. Und dann kommt dann Lettland, Estland, Litauen, Russland und so und Kasachstan und da kennt uns kein Schwein.
Und warum nimmst du nicht dein eigenes Geld?
Weil ich finde die Herausforderung halt, ohne Geld anzukommen, total hart. Aber ich habe da schon mal so ein Challenge gemacht, von L.A. bis New York in den USA, die 5000 Kilometer. Und habe Wege gefunden, wie ich Menschen motiviere, mich zu supporten.
Und wie motivierst du Leute, dir Geld zu geben?
Ah genau, es ist ganz einfach. Erstens, vom L.A. bis New York habe ich das so gemacht, dass ich dann halt Kleeblätter mitgebracht habe. Also ich habe hier bei mir Kleeblätter gepflückt und habe die in Folie geklebt. Habe aber auch einen vierten dazu geklebt, weil vier das Shamrock-Symbol, der bringt Glück. Und das kennt fast jeder auf der Welt. Und dann spricht man die Menschen an und erzählt, ich will nach New York ohne Geld. Und ihr seid meine Challenge, meine Hilfe. Und wenn ihr mich unterstützt, bekommt ihr von mir ein Kleeblatt. Aber auch noch ein Buch nachträglich geschickt, wo ihr im Buch namentlich erwähnt und auch bedankt seid. Und das funktioniert immer.
Ach so,
das sieht sich jeder im Buch drin und sagt, ich wollte immer im Buch drin sein. Und du musst natürlich Glaubwürdigkeit und Vertrauen schaffen. Und dann helfen die Menschen. Die Tour von Berlin nach Peking haben wir so gemacht, nicht nur Kleeblätter, sondern halt im Voraus, ein Jahr im Voraus, weil das Auto auch erstens sehr alt war, 51 Jahre alt, so einen alten T1, restauriert, aber nur der Unterflur. Also der Unterflur habe ich für nur 48.000 Euro neu gemacht. Neue Maschine und alles drum und dran. Die Karosserie habe ich genauso vergammelt gelassen, wie die ist, weil für den Challenge brauche ich Mitleid. Und genau. Und dann habe ich da auch sehr viel Ware mitgenommen. Also Ware in Form, aber nichts gekauft extra. So, das gehört auch zum Challenge. Zum Beispiel ein Pulli, der 80 Euro wert ist, für 10, 20 Euro Sprit. Das lief top. Was auch lief, ist Kelly-CDs, auch wenn keiner uns kannt, fanden die irgendwie lustig. Am besten lief in Russland war, ich habe ein paar, also eine ganze Kiste eigentlich, unterschriebene Rammstein-CDs. Das lief richtig gut.
Warum machst du das?
Weil es einfach Spaß macht.
Es ist nicht so, dass du nichts zu tun hättest sonst nebenbei, ne?
Nein, nein, ich habe natürlich viel zu tun, aber das sind halt meine Art Urlauben.
Was sagt dein Sohn zu solchen Urlauben?
Also ich habe ihn gefragt, der ist volljährig, 19. Und er hat auch Führerschein. Ich habe gesagt, willst du nicht mitkommen? Er sagte, ja klar, natürlich, ich bin sofort dabei. Ich habe ihm nicht erklärt am Anfang, dass wir kein Geld haben. Das habe ich ihm so nachträglich so ein bisschen versucht zu erklären. Wir machen das. Aber er begleitet mich schon seit 10 Jahren weltweit bei vielen Challenges. Und er weiß immer, dass ich dann halt quasi Abenteuer erfahren bin. Und dass ich dann halt einen Plan habe. Und dass es bis jetzt immer klappt.
Deine ganze Kindheit, dein ganzes Leben ist ja irgendwie schon eigenes Abenteuer. Ich meine, jetzt wählst du deine Abenteuer mit solchen Reisen nach China oder einmal durch Amerika. In der Kindheit konnte man das nicht. Du wurdest zu Hause unterrichtet, ihr seid immer umgezogen, kein TV, kein Radio, kein Telefon. Du sagst, dein Vater hätte eine eiserne Hand geführt, also die Familie mit eiserner Hand geführt. Ich finde das so Wahnsinn, dass du dir jetzt nochmal solche Challenges nimmst, wo du doch auch eigentlich genug Geld hättest zu sagen, na also jetzt hier Urlaub. Fünf-Sterne-Hotel, jetzt lasse ich es mir mal nur noch gut gehen.
Nein, diese Art von Urlaub gefällt mir eigentlich gar nicht. So Luxusurlaub ist für mich irgendwie total doof. Also ich mag es gar nicht. Also mir gefällt lieber ein Zwei-Sterne-Hotel irgendwie hier in der, im Land, wo vielleicht von sogar Inhaber geführt, ein Gasthof oder und ein tolles Essen. Ich brauche keinen Luxus. Luxus ist für mich Gesundheit und Happiness.
Welches Verhältnis haben dir denn deine Eltern zu Geld beigebracht als Kind?
Erstens, meine Mutter ist leider sehr früh gestorben. Ich war nur 8 oder 9 Jahre jung. Das heißt, meine Mutter habe ich leider zu wenig erlebt. Meine Mutter hat uns das Leben geschenkt und sich selbst geopfert dafür. Und dann ist mein Vater alleinerziehend geblieben. Mein Vater war jemand, wo er gelebt hat, frei ohne Angst. Dann ist es so, dass mein Vater, Geld war für ihn langweilig. Er fand Geld eigentlich gar nicht so attraktiv oder sexy, sondern halt, es ging mehr halt quasi um was schaffen, was sein, ein Ziel zu verfolgen. Mein Vater hat viel Geld abgelehnt, seine Freiheit zu haben und sich nicht so binden mit, ich sag mal so, eine Plattenfirma. Die kann dich irgendwie so auf 10 Jahren binden, gibt dir eine Garantie, dann hast du Geld, Sicherheit und dann bist du aber quasi ja, ausgeliefert. Und dann gehören denen dein Name und alles. Und mein Vater sagte, nein, wir wollen frei sein. Das heißt, wir gehen den harten Weg, keine Garantie. Wenn es aufgeht, klar, dann knallt, dann fließt das Geld umso mehr. Aber diese Garantie gibt's nicht. Also deswegen haben wir ja zum Beispiel insgesamt von 76 bis 93 auf der Straße gearbeitet. Wir haben gelebt auf der Straße, wir waren Straßenmusiker. Wir hatten Höhen und Tiefen und alles. Wir waren gefühlt die ersten 10 Jahre finanziell pleite. Mein Vater war, sag ich mal, ein Genie in Form, dass er halt gut könnte seine Familie motivieren über 2 Jahrzehnten, dass wir eines Tages den kommerziellen Durchbruch schaffen. Also wir haben ihm erzählt, wir sind wichtig auf der Straße, auch wenn keine Sau vor uns stand. Und zweitens, wir sind total gut und die geilsten Musiker der Welt, obwohl wir es gar nicht waren. Und erzählten, dass wir eines Tages ein Stadion füllen werden. Es war wirklich so. Wir waren vollkommen übermotiviert, überzeugt und so haben wir gekämpft. Und dann kam 94 mit das Album Over the Hump, der große kommerzielle Durchbruch.
Aber hast du das genossen als Kind? Weil als Kind hat man ja auch manchmal ganz andere Begehrlichkeiten, tolle Kleider, Schuhe. Ich meine, ihr wart jetzt nicht in der Schule, sodass da der soziale Druck vielleicht weg war, aber man Fernsehen, Computerspiele.
Gar nicht. Also meine Kindheit war absolut ein Traum. Es war wie irgendwie Disneyland. Es war irgendwie so Reisen, immer so. Ich hatte natürlich aber auch nicht als Kind die Verantwortung, dass wir zu essen bekommen, dass wir halt genug Geld haben, dass wir das Bus reparieren können, dass wir reisen könnten. Es war aber ich bin aufgewachsen in eine warme Familie. Mhm. Ich hatte von meinem Vater keine Angst. Mein Vater war zwar sehr streng und unsere Möglichkeiten waren begrenzt, aber ich war unfassbar glücklich. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Also es war schöner, sag ich mal, als wir keinen Erfolg hatten, also Erfolg in Form von viele Plattenverkauf, als der große Durchbruch. Der große Durchbruch zu erleben und dieses unfassbaren, sag ich mal, ich sag mal eine Zahl von 20 Millionen Platten zu verkaufen, Arenen zu füllen, Stadien zu füllen. Natürlich nach 20 Jahren auf der Straße ackern und dann erlebst du das und denkst, Leco mio, Wahnsinn, es hat sich alles gelohnt.
Es hat sich gelohnt, aber du hast auch mal gesagt in einem Interview, es war deine schwierigste Zeit und du würdest es nicht nochmal wollen, so viel Erfolg zu haben in so einer Größe.
Nein, es ist ungesund für einen jungen Mensch, auch für einen erwachsenen Mensch. So viel Erfolg, dass du halt quasi eingeschränkt bist in deine Privatsphäre, in deine Freiheit, dass du, ich weiß nicht, ich sag mal einfach, dass du irgendwie Schutz brauchst, dass du nicht alleine irgendwo fahren kannst. Das finde ich doof, das lohnt sich überhaupt nicht. Also ich beneide zum Beispiel eine Helene Fischer nicht. Ich glaube nicht, dass Helene Fischer in Köln auf der Domplatte einfach so spazieren gehen kann. Ich glaube, da sind innerhalb von 3 Minuten so 200 Leute, die mit ihr ein Selfie machen wollen, die wollen mit ihr kuscheln und die wollen die heiraten und alles. Und das braucht keine Sau.
Und wie war das dann, als ihr auf einmal, ich meine, das Geld ist ja dann geflossen, relativ schnell, schätze ich mal, auf einmal. Wie hat sich das auf die Familie und auf dich ausgewirkt? Habt ihr dann auf einmal Geld rausgehauen wie nochmal was oder gab es dann Ärger? Ganz klassisch?
Nein, ich hatte zum Beispiel jetzt ich habe immer mit Geld, behaupte ich, einfach gut umgehen können. Ich habe mit 6 Jahre alt angefangen, Münzen und Briefmarken zu sammeln. Mhm. Und ich habe immer gespart. Und ich war immer, sag ich mal, nicht geizig. Geizig finde ich doof. Wenn ich jetzt essen gehe, dann zahle ich auch gerne die Runde. Aber ich gehe nie essen. Oder fast nie. Also ganz selten. Ne? Und jetzt sowieso nicht mehr. Und okay, auf jeden Fall, ich habe immer halt quasi ein Faible für Geld haben können. Und Budgets einhalten und nicht so viel ausgeben. Und dies und das und hast du nicht gesehen. Und trotzdem alles gut.
Aber du hast ja keine schulische Bildung genossen oder auch nicht gebraucht und nicht gemacht. Dein Vater hat dich unterrichtet. Ich finde das so interessant. Du bist ja jetzt auch ein Geschäftsmann. Reicht dieser Unterricht deines Vaters und die Lebenserfahrung, um ein Geschäftsmann zu sein, der gut mit Geld umgehen kann?
Ich denke, sag ich mal, es gibt Menschen, die zum Beispiel jetzt studiert haben und alles drum und dran und trotzdem nicht mit Geld umgehen können. Ist auch eine Typsache. Geld irgendwie zu vermehren oder zu behalten, ist auch eine Disziplinsache. Einfach das Geld nicht anfassen, einfach sich, sag mal, Systeme aufzubauen, nur in Notfall oder wie auch immer. Und es ist einfach verführerisch, wenn ich sage einfach, nein, ja doch, ich will doch, jetzt, ich brauche den Auto zwar nicht, aber ich will doch ein größeres Auto oder will mir einfach mehr leisten, als ich mich erlauben kann und lebe über mein Budget über hinaus. Das ist ein Problem, was viele Menschen haben. Also ich habe Verwandten, ich will keine Namen sagen, die jetzt wieder zu großes Geld gekommen sind und sind trotzdem in 2 Jahren wieder pleite. Das ist einfach so. Gibst du jemand 10 Millionen Euro und der gibt 12 aus, dann ist er finanziell wieder unten durch. Ne?
Kennt ihr das? Ja, in der Größe nicht. Sag mal so, bis 10 Millionen bin ich noch nicht gekommen, aber bei 200 und 400 würde ich das sehen. Sag mal, hast du mal Schulden gemacht auch? Hattest du mal Schulden?
Schön.
Schulden?
Schulden?
Ja.
Ich habe noch nie Schulden gehabt.
Wirklich? Nicht mal als Kind irgendwie sowas geliehen von Papa oder von Freunden?
Er hatte Schulden bei mir. Ach, ich hatte zum Beispiel Hühner. Und ich habe die Eier an ihm verkauft. Er hat mich bis heute nicht bezahlt. Also ich hatte Hühner und es war meine Aufgabe. Und Hühner quasi die Eier jeden Tag verkaufen. Da hatte ich eine Liste. Ich glaube, der schuldet mir immer noch so ungefähr 15.000 Pesetas.
Du das dir?
Er mir.
Ach so, er ne? dir. Ich dachte, du dir.
Ich schulde niemand was. Das ist wirklich meine Reputation. Ich kann einfach, ich glaube, Budgets ein. Ich weiß das. Ich kann Budgets einhalten. Ich gebe nicht mehr aus, als ich dann halt genau weiß, dass ich ausgeben kann. Aber spätestens, wenn du, sag mal, dein Konto stark überziehst und lass es nur 10.000 sein, dann kriegst du von der Bank schon die rote Karte.
Du hattest recht früh eure Konzerte auch organisiert, ne? Und den Ausschankwagen und eigentlich alles, was da mit dem Event zu tun hatte.
Genau. Ich habe angefangen mit 15 quasi auf der Straße unter meinem Bruder Jimmy. Halt Konzerte halt quasi organisieren. Wir reden über Ausschank, wir reden über Verkauf von CDs, damals LPs. Ich habe angefangen mit 8 Jahre alt mit dem Korb rumzugehen. Also ich habe 12 Jahre lang war mein Job, bin ich mit dem Korb rumgegangen, 2 Stunden. Das war mein Job, Geld einzutreiben. Genau, dann mein Bruder Jimmy ist gefeuert worden, 94, als er Erfolg kam. Er hatte Konflikt mit meinem Vater, so Sohn, Vater. Und dann bin ich aufgerutscht, weil ich den Job unter ihm gemacht habe. Da war ich 24, 23. Dann habe ich bis 2005, das waren über 1000 Konzerte. Wir reden über ein kleines Konzert mit 2000, aber auch ein Stadion mit 60.000 Menschen. Das war meine Aufgabe.
Da warst du der Veranstalter auch?
Ja. Gleichzeitig Veranstalter. Wir haben halt nur mit ordentlichen Veranstaltern gearbeitet, wenn überhaupt. Das heißt, ich hatte ein Büro mit 4 Mitarbeitern, die quasi den Stadion gebucht haben, die Dixi-Klos dazu bestellt, die man gebraucht hat, weil vielleicht mehr Kapazität, Innenraum, dann die komplette Produktion, das sind alles so Unternehmen. Wir haben früher extrem viel gespielt. Wir haben 120 bis 180 Konzerte im Jahr gespielt, europaweit. Fairerweise muss man auch sagen, viele von diesen Konzerten waren Weekends, Wochenendes, Weihnachten, wo wir Doppelshows gespielt haben, so wie Disney on Ice. Ne? So mittags 12.000 Leute, abends nochmal 12.000, also das lief so am laufenden Band und die Karten haben sich sehr schnell verkauft. Ja.
Man sagt ja immer, ein guter Geschäftsmann oder eine gute Geschäftsfrau kann kein Musiker, Musikerin sein. In deinem Fall stimmt das gar nicht. Kreativität und Business geht bei dir gut Hand in Hand, ne?
Ja, aber gute Musiker bin ich trotzdem nicht.
Ach so.
Also Musik ist
aber
auch
ein guter Geschäftsmann, hoffe ich.
Gut genug, dass ich noch nicht gefeuert bin.
Von dir selber?
Nein, also ich habe zum Beispiel 98, wir haben eine ganz normale deutsche GmbH gegründet, 88 von meinem Vater. Der war Geschäftsführer und Alleingesellschafter. Genau, mein Vater hat leider 98 seinen zweiten Schlaganfall gehabt und war halt quasi nicht mehr in der Lage, das operative Geschäft zu machen. Und dann bin ich halt quasi von den Abteilungen Booking und Konzerte, Booking-Konzerte, das war das Cashflow. Weil nicht nur hast du die Einnahmen von Einnahmen Tickets und auch Merchandising. Und das lief bei der Kelly Family früher Hölle. Es war Wahnsinn. Jedes Kid musste irgendwie Schal, Tasse und CD und hast du nicht gesehen. Dann war das so, dass ich dann halt Geschäftsführer geworden bin für die GmbH der Kelly Family. Bin das bis heute noch, die GmbH. Und dann haben wir noch eine GbR. Eine GbR, da bin ich seit 17 Jahren zuständig für die Finanzen. Und letztes Jahr in Juni gab es eine Versammlung, gibt es einmal im Jahr. Und dann bin ich auf die Geschäftsführung, also als Geschäftsführer für die GbR auch geworden. Ich verdiene aber durch diese zwei Tätigkeiten kein Geld mehr. Das ist nur rein ehrenamtlich. Das heißt, ich bin zuständig, bin zwar mit einem Fuß im Knast, aber mache das für die Familie, weil ich das Vertrauen von meinen Geschwistern und früher meinem Vater verdient habe, dass ich das halt es gut mache, im Interesse von uns, nicht ich. Trotzdem verdiene ich sehr viel dran, Know-how. Und das ist das, was ich mitnehme für mein Gewerbe als Unternehmer. Und deswegen diese Erfahrungswerte, die sind unbezahlbar, weil wie wird man halt quasi ein guter oder schlechter Geschäftsmann? Ein guter wird man halt, wenn man natürlich auch viel lernt und viel, sag ich mal, die Macht hat, sag ich mal, ein Unternehmen zu managen, der begehrt ist.
Hast du schon mal eine richtige Pleite eingefahren, eine richtige Niederlage hingelegt?
Nein, aber wir insgesamt schon. Also ich alleine habe nicht es zu Pleite geführt, aber mein Vater war nicht besonders gut mit Geld. Also mein Vater war erstens viel zu sozial engagiert oder hat viel Geld verliehen oder hat einmal investiert in Ideen, Märkte, Produkte, die volle Flops waren und oder ein falsches Immobilien gekauft. Ich sag einfach nur Schloss Gimnich. Den hat er gekauft. Damals, 98, hat er für 13,5 Millionen D-Mark bezahlt. Das Immobilien war an dem Tag nur 1 Euro wert.
Oh, okay.
Also,
vielleicht der Geschäftsmann.
Ja, ist so. Weil wenn du zum Beispiel, ich meine, in dem gleichen Jahr, auf der anderen Seite hat er einen Immobiliengekauf in Irland für 2,2 Millionen, 2,5 Jahre zuvor verkauft für 7 Millionen. Ich glaube, das hat ihm mehr Mut gegeben, dass er dachte, jetzt weiß ich, wie es geht. Das war ein reiner Zufall. Man hatte einfach einen Käufer, der dieses Immobilien haben wollte und wir haben es nicht mehr gebraucht. Da hat man einen Gewinn von 4,8 Millionen D-Mark innerhalb von 2,5 Jahren. Da dachte er, oh gut, jetzt kaufe ich ein Schloss. Und der Schloss war eigentlich, ein Schloss braucht keine Sau. Also ein Schloss ist ein Fass ohne Boden. Also wenn das Ding nicht einen Businessplan hat, dann was willst du damit, wenn du jedes Jahr 200.000 Euro investieren musst, dass die Mauern überhaupt halten, dass du das Ding heizt, dass du das Ding irgendwie den Park aufrechterhältst. Das ist eine Katastrophe.
Und wie kommt jemand, der ein so empfinde ich gerade, gut kalkulierter Businessman ist, dazu Extremsport zu machen? Weil das hat doch auch ein bisschen was Risikoaffines, oder?
Definitiv, ja. Der Extremsport in der Wüste, im Dschungel oder am Südpol ist verbunden mit einer gewissen Gefahr. Jetzt in 4 Wochen fliege ich über Norwegen nach Spitzbergen und dann mit dem Flug zum Nordpol. Und klar, am Nordpol gibt es Gefahren, wenn der Flug landet und das Eis kracht oder ich weiß es nicht, man landet da bestimmt nicht mit einem Flug, der hier in Deutschland landen darf. Das kann ich euch garantieren. Das ist ein russischer Antonov. Und dann läuft man da 42 Kilometer, da gibt es auch Eisbären. Gut, der Weg ist bewacht, jeden Kilometer gibt es halt ein bewaffneter Mann mit einem Gewehr. Ich weiß nicht, wenn der Eisbär ihn killt, dann killt er den nächsten Marathonläufer. Muss nur gucken, dass du nicht letzter bist. Also gewisse
Deswegen
Gefahr.
Bist du meistens unter den ersten 10, ich verstehe.
Nein, früher war ich ein bisschen schneller, ich werde auch älter. Und ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, dass da nichts passieren wird.
Bekommst du denn dafür Geld für all diese Läufe?
Nein, ich zahle drauf.
Ja, natürlich.
Also der Nordpol-Marathon kostet mir, ich bringe auch noch ein Kamerateam und einen Fotograf und dann wird das halt vermarktet und dann wird es vielleicht platziert. Aber Medien mittlerweile heute, also für Coverage pro Minute kriegst du gar nichts. Also wenn du wirklich 300-500 Euro pro Minute bekommst, wenn überhaupt, sag ich mal. Meistens ist man froh, wenn man es überhaupt platziert. Mhm. Das heißt, die nehmen das an, zeigen einen Beitrag von einer Viertelstunde, 12 Minuten, 8 Minuten und dann hast du Coverage und dann hast du Sponsoren auf der Brust und die freuen sich, dass du halt quasi, aber die zahlen auch nicht, ist pro Minute, dass du halt quasi am Nordpol den Marathon gelaufen bist und das Ganze hat dann halt quasi eine 5-stellige Summe gekostet.
Wollte ich gerade fragen, eine fünfstellige Summe legst du erstmal selber schon hin?
Ja, jedes Mal. Also die Geschichte von München, von Berlin nach Peking, zwar ohne Geld, aber die zwei Convoys hinter mir, das Ding hat 150.000 gekostet. Was ich meine, es ist.
Aber da hast du was gedreht, eine Doku oder sowas,
genau.
Weil die versuchst du dann als Film zu verkaufen, als...
Nee, ich verkaufe die nicht, die werden umsonst ausgestrahlt. Allerdings, da muss man auch fair sein, die Produktionsfirma I&U strahlt die aus. Ich habe die Rechte an das Material, wichtig ist, also Tipp für jemanden, der in Medien arbeiten will oder so, du brauchst die Rechte auf deiner Seite. Wenn du die Rechte an dein eigenes Bildmaterial, Dreh oder Foto nicht hast, langfristig ist es für dich ein Problem, weil die machen mit deinem Material, mit deiner Person, was die wollen. Das heißt, die haben Ausstrahlungsrechte. Aber dir gehört das Material. Die zahlen die Produktion. Das heißt, die haben ungefähr 90.000 ausgeknallt. Die anderen 60.000, die zahle ich für den zweiten Konvoi. Da ist ein Autor, da ist ein Fotograf. Wir sind 4 Wochen unterwegs. Wir haben Visumflüge. Wir haben gute Leute, die für mich arbeiten. Selbstständige, die jeden Tag Hunderten von Euro kosten, zu Recht, weil die natürlich auch leben müssen und ein Geld versteuern müssen. Und dann kommt ein Produkt raus beim Verlag von National Geographic. Da kriege ich auch keine Gage. Da kriege ich nur 2,5 Euro pro Buch, wenn das Buch sich überhaupt verkauft. Verkauft sich. Wir sind jetzt in der zweiten Auflage. Wir sind bei 10.000, die wird auch weg sein. Okay, also verdiene ich ja zwar 25.000, aber bin immer noch im Minus von 35.000. Das Recoup kommt später. Du musst aber diese Dokumentare nicht als Einnahmequelle sehen. Du musst von was anderes leben. Das muss sich also decken oder du bezahlst on top. Das ist einfach nur so. Aber wenn ich jetzt am Nordpol Marathon laufe und zahle nur meinen Eintritt und so, und das ist schon teuer genug, und nehme nicht zwei hochwertige, sag ich mal, Profis, die das dokumentieren, Kamera und Fotograf, dann habe ich kein Footage. Dann kann ich das nicht platzieren. Und dann der Sponsor sagt einfach, okay, wo sehe ich mich? Ich wollte bei Stern TV sein. Okay, Bulli-Geschichte, München, Berlin, Peking. Stern TV macht jetzt im Sommer halt eine komplette Sondersendung über das Thema. 105 Minuten brutto. Das ist krass. Das ist schon geil.
Das heißt, du suchst dir Partner für deine Extremsport-Sachen, die du machst, aber es liegt ja jetzt dann anscheinend am Ende nicht daran, dass du richtig viel Geld verdienst, weil vielleicht, du hast ja gesagt, in der Long Run amortisiert sich das wieder, aber womit verdienst du denn dann dein Geld jetzt? Ah. Was machst du denn für die? Ich denke mir die ganze Zeit, also wenn das jetzt nicht Extremsport, wenn da nichts bei rumkommt und die Kelly Family Ehrenamt ist im Moment, womit verdienst du denn dann jetzt dein Geld?
Was denkst du?
Ja, also du hast was von Vorträgen gesagt, dementsprechend wirst du Vorträge haben, wir haben deine USB-Sticks sehen dürfen und dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Womit verdienst du dein Geld? Mit dem Hof hier vielleicht?
Ja, der Hof mittlerweile bringt auch Geld, aber wenn ich zum Beispiel einen Businessplan aufmachen würde und sage, der Invest, den ich hier in den letzten 4 Jahren gemacht habe, dann ist das Ding nicht recouped, aber das ist alles nicht belastet. Das ist alles bezahlt. Also
nicht recouped kam jetzt in der letzten Zeit oft. Womit verdienst du dein Geld,
richtig,
Joey Kelly?
Genau. Also es gibt verschiedene Säulen. Ne?
Es gibt verschiedene Schreib alles mit, ich muss das wissen.
Ich habe im Keller so eine Maschine.
Ja, genau, ich verstehe. Jetzt kommt das Illegale. Okay, genau. Wir lassen einfach laufen.
Und Drogen auch noch.
Gut. Oh Mensch, ich muss los. Genau. Kelly Drogen.
Genau, nennt sich Kelly Pills.
Sehr gut. Was meinst du mit Merch, Freund?
Genau,
ehrenamtliches Drogenmerch. Gut, dass wir das jetzt aufdecken in unserem kleinen Podcast, bin ich ja froh.
Also, ich erzähle nur ein bisschen, nicht alles. Ne?
Nur die legalen Sachen.
Nur die legalen Sachen. Genau, also es gibt verschiedene Säulen von Einkommen, die ich habe. Ich sag mal so, Kelly Family wieder seit 2017, 19. Mai, wo es angefangen hat, spielt die Kelly Family seit knapp 3 Jahren auf Tour und wir reden über volle Hallen, wie jetzt 6-mal hintereinander die Westfalenhalle in Dortmund, für 2-mal die Waldbühne und dann die Mercedes Arena in Berlin. Also 5-mal in 2 Jahren in Berlin ist schon krass. Und dann alles voll und so. Und hast du nicht gesehen? Das ist natürlich Wahnsinn. Früher hat man noch Eintrittspreise in Kelly Family. 40 Mark, 20 Euro. Heute 65 bis 90 Euro. Und die teuersten sind am schnellsten Weg. Ja. Also da ist schon Brett.
Fans sind älter geworden, haben mehr Geld wahrscheinlich.
Richtig,
ne?
Man glaubt es nicht. Also wir haben, sag ich mal, ein Publikum, der, sag ich mal, wir nannten die früher und heute noch Honest Workers. Also du hast wirklich Menschen, die beide arbeiten gehen, haben meistens 2-3 Kinder und Häuser und Autos. Also gutes Publikum, total loyales Publikum. Kelly Family, klar, okay, wenn du Musik machst und du hast Erfolg in der Form, dass du Arenen füllst, dann hast du so ungefähr 6 bis 8 Einkommen. Angefangen Musikrechte, weil wir unsere Musik selber schreiben, GEMA, ist eine mega coole Sache. Also jedes Mal, wenn in Radio Kelly Family gespielt wird, fließt ein Durchschnitt, je nach Größe von Radio, 3 Euro.
Und es wird oft gespielt.
Und dann hast du CDs verkauft, dann hast du zum Beispiel beim Konzerten von der Bruttoeinnahme 7%. Hast du ein Konzert 10.000 Menschen, hast einen Durchschnitt 60 Euro, machst einen Bruttoumsatz von 600.000 Euro, 7%, dann bist du da, sind fließen da 40.000, 50.000 Euro jedes Konzert. Dann mache ich seit 20 Jahren, oder genau zu sagen, ich würde mal sagen 18 Jahren, habe ich das Glück, dass ich immer wieder Vorträge machen darf.
Zu welchen Themen?
Das Thema heißt, wie schaffe ich mein Ziel für Unternehmen. Das mache ich in ganz Europa, auf Deutsch und auf Englisch. Und der Vortrag, ich habe das angefangen damals, weil die Unternehmen, die ich für arbeiten dürfte, wie jetzt die Deutsche Post oder die DVG oder anderen, sagten, Joy, du warst jetzt in der Wüste, jetzt zeig doch mal bitte eine Präsentation, dass unsere Jungs sehen, wie man am Limit geht. Und dann fängst du damit an und dann entwickelt man halt quasi eine Reihe von Vorträgen. Und genau, und das mache ich ein paar Mal im Jahr. Also genau zu sagen, waren das letztes Jahr 276 Vorträge.
Plus die wie viel Konzerte?
Wir hatten letztes Jahr, ich glaube, 60, 70 Konzerte. Ich mache vormittags mache ich einen Vortrag, 3 am Tag in 3 verschiedene Orten, wenn es sein muss, fliege, fahre, alles drum und dran.
Und das dann heißt, läufst du noch deine 1,5 Stunden, um zu trainieren oder 2?
Dann dazwischen, wenn es geht, laufe ich, ja. Jetzt habe ich das Glück, Kelly Family ist vorbei. Das heißt, 30% meiner Arbeit fällt. Jetzt habe ich halt quasi wirklich wieder Luft, so kann man sagen. Dann arbeite ich für Unternehmen, ne, wo ich dann halt fest unter Vertrag bin. Und die zahlen halt ein Jahresbudget.
Aber was machst du denn dann für die?
Genau, ich habe einen Rahmenvertrag, ich bin Testimonie für die. Das heißt, wenn ich einen Marathon laufe, habe ich das Logo auf der Brust, aber die nutzen auch quasi meinen Namen, Person und auch Termine, die ich für die abarbeite. Lass es in Form von einem Vortrag oder halt quasi Eröffnung, irgendein Partner oder ein, oder die nutzen nur die Bilder, die Sprüche für intern, für extern. Und da habe ich dann halt fast 20 Firmen, wo ich dann feste Kooperationen mache. Das ist auch nicht so schlecht.
Das heißt, du bist ja dann deine eigene Marke dadurch geworden.
So,
ne?
Ist es.
Hat dir da auch diese ganze TV-Appearance mit Stefan Raab richtig viel geholfen? Weil da bist du natürlich neben der Kelly Family später nochmal einer richtig großen Masse von Menschen sehr bekannt und auch sehr beliebt bist du ja dadurch geworden.
Ja, definitiv. Stefan Raab hat geholfen, aber ich habe auch einige Unternehmen, die sagten, bei den Events von Raab bitte unsere Logo nicht.
Ah, okay.
Weil das Klamauk ist. Also es war kompetitiv, du hast Olympiasiegern, die halt mitgekämpft haben, aber auch mal Dschungelcamp Promis. Also es war schon, dachte ich, zum Schluss ist es ganz schlimm geworden. Da war nur noch Ramsch.
Du machst ja aber nicht nur was für die Mehrung deines, bist schon Multimillionär, oder? Hoffentlich, sonst wäre das ja alles komisch.
Am Pleite, ja. An Schulden meinst du jetzt.
Genau, am Pleite. Nein, du hast vorhin gesagt, du hast keine Schulden, das glaube ich dir nicht mehr. Also, aber du läufst ja zum Beispiel auch für einen guten Zweck, ne?
Ich mache Ende des Jahres halt für das Spendenmarathon, der Spendenmarathon mache ich jedes Jahr einen 24-Stunden Spendenlauf und das seit 15 Jahren. Und ich mache aber dann nicht viel, ich laufe nur die 24 Stunden und dann ich habe es geschafft, dass viele, viele Companies, die ich für arbeite, kommen dazu und spenden. Und machen wir uns nichts vor, das Ganze ist durchgetaktet. Das heißt, wir garantieren die über 30 Live-Schaltungen. Die kommen mit ihren Mitarbeitern, die haben Logo-Werbung. Die spenden 24.000 Euro aufwärts, verschiedene Pakete. Also wenn die da noch eine Scheckübergabe machen wollen, dann kostet die 50.000 aufwärts und. Das ist mega geil. Und dann fließt zum Beispiel jetzt bei der letzten Aktion 633.000 Euro. Wir haben keine Verwaltungskosten, gar nichts. Ich habe keine Reisekosten, nichts. Mhm. Das heißt, das ganze Aktion findet jedes Jahr in Köln. Unternehmen können sich einkaufen, die haben einen Mehrwert, die sind präsent, die können das Geld absetzen. Es ist für einen guten Zweck, das Geld fließt ohne Verwaltungskosten an Projekte. Das ist eine Win-Win-Geschichte. Und das ist, sehe ich nicht, dass ich dann halt der große Helfer bin. Nein, das ist Business. Das ist einfach knallhartes Business. Ich sage dir, pass mal auf, wenn ihr da vorne Anzeigen macht, das interessiert doch keine Sau. Macht doch mal hier was Karitatives. Da habt ihr eine viel höhere Wertigkeit und das Geld fließt auch da, wo es hingehört. Und dann, wenn du die einmal gewinnst, dann gewinnst du einen Partner, den nächsten Partner und dann bleiben die auch dabei meistens und dann baust du das auf. dass du mit angefangen warst mit 30.000, 40.000 und jedes Mal jetzt ist es immer weit über 500.000.
Was war denn das größte Luxusgut, was du dir mal gekauft hast? Wirklich ein Quatsch. Du musst dir auch mal Quatsch gekauft haben.
Wow, das ist eine gute Frage.
Muss ja nicht gleich ein Schloss sein, aber irgendein Quatsch musst du dir auch mal gekauft haben.
Also ich finde es nicht als Quatsch, aber ich kaufe gerne alte Autos.
Okay, das muss nicht immer die beste Business-Entscheidung sein, ne? Ein altes Auto.
Ja, aber wenn man sich einfach dafür interessiert, zum Beispiel, ich mache das so, ich kaufe ein Käfer oder einen Bulli, ne? Und dann, okay, das Auto muss komplett restauriert werden. Der ist, ich sag mal ein Beispiel, ich habe einen T2 Westfalia, den habe ich für 8.000 gekauft oder eigentlich 4 Stück und so von einer Sammlung, zack. Und die waren total zum Restaurieren. Dann habe ich eine Kooperation mit einer Lackiererei. Dann mache ich für die 2 Events und dann kriege ich das Ding fertig und dann ist das Auto 30 wert.
Oh Mann, Joey.
So mach mal Business.
Ich merke schon, ich will unbedingt so ein Seminar besuchen. Was kostet so ein Seminar bei dir? Was muss man da so zahlen für so ein Seminar?
Ich bezahle, wenn die Leute kommen.
Wach, ich glaube dir kein Wort. Muss man lügen können dabei? Muss man ein Lügner sein, um gutes Business zu machen?
Nein, Lügen ist scheiße. Weil der einzige wahre Erfolg ist ein langfristiger Erfolg. Und deswegen sage ich einfach, wenn du erfolgreich werden willst, musst du mehr geben als nehmen.
Verstehe. Das lassen wir jetzt mal als heiligen Spruch hier. Das ist gut. Vielen Dank für deine Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, dann nächstes Mal wieder hier Reden ist Geld. Eure Nina Sonnenberg.
Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn es um Geld geht.